Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Online-Kurs Autopilot Podcast vom Experten zum Coach zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Michael, auch bekannt unter Mitchell Worldwide, und in diesem Podcast geht es darum, wie du dein Wissen zu Geld verwandelst und dir ein unabhängiges Online-Kurs-Business auf Autopilot aufbaust. Also bleib dran und viel Spaß in diesem Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um das Thema Fern- und Durchschutzgesetz. Es ist ein Thema in aller Munde, vor allem wenn man Online-Coachings anbietet oder Online-Coachings machen möchte. Und da habe ich mir überlegt, gibt es wieder keinen besseren als den Darius einzuladen. Darius, stell dich einfach kurz vor, mit wem wir es hier zu tun haben, damit unsere Zuschauer wissen, was hier abgeht.
Ja, hallo Michael, danke für die Einladung. Ich bin Darius Dubiel, ich bin Rechtsanwalt, Geschäftsführer von Kleins Legal Rechtsanwalts GmbH, und wir beraten Unternehmen und Coaches im Bereich Wirtschaftsrecht und Coachingrecht. Wir kennen beide Seiten, wir vertreten auch Kunden von Coachings, ja, weil wir sagen, Coaching soll halt wieder gut und rechtssicher für beide Seiten Spaß machen, und dabei unterstützen wir.
Sehr geil. Jetzt über das Fernunterrichtsschutzgesetz. Da gab es ja das erste Urteil, das zweite Urteil. Vielleicht einfach kurz die Basics. Was ist das Urteil überhaupt, das Fernunterrichtsschutzgesetz, und woher kommt es? Also wo ist der Ursprung?
Ja, also der Ursprung, der geht tatsächlich ins letzte Jahrtausend zurück. Ja, das klingt schon sehr alt. 1970, in den 70er Jahren ist das Urteil quasi in Kraft getreten, 77 war das. Und es war ursprünglich dafür für Fernunterrichtsanbieter gedacht. Ja, früher hat man das noch mit so alten VHS-Kassetten, vielleicht kennen das doch die Älteren, ja, dass man einen Videorekorder eingeschoben hat oder mit irgendwelchen Lehrbriefen gemacht, dass quasi man Leuten was beigebracht hat, die aber nicht gleichzeitig in einem Raum saßen. Ne? Also nicht wie in der Schule. Man sitzt in einer Schule in einem Klassenzimmer und lehrt direkt oder in einem Workshop, sondern man hat quasi per Post damals die Sachen verschickt. Und dann hat man damals gesagt, hey, da brauchen wir irgendwie ein Gesetz, damit wir gewisse Standards irgendwie festhalten, nicht, dass irgendeiner sagt, ich bin jetzt Unterrichtsanbieter für, keine Ahnung, Ausbildung im Kfz-Bereich oder Elektronikbereich, und ich verschicke einfach mal irgendwelche Videos, ja, und am Ende ist das alles Käse, die Leute zahlen Geld und so weiter. Deswegen haben wir dieses Gesetz damals gemacht. Und das gibt es eben schon ewig lang, und es ist aber auch nicht so wahnsinnig viel angepasst worden bis heute. Und es war jetzt die letzten Jahre immer ein bisschen so streitig, ob dieses Gesetz auf Coaching, Online-Coaching angeboten wird. Ne? Also wenn ich online auf meine Kunden zugehe und ich mache Live-Calls, ich mache Videokurse, ist da dieses Fernunterrichtsschutzgesetz anwendbar. Und dann gab es Anfang oder Mitte dieses Jahres gab es ein erstes BGH-Urteil zum 12.06. Und da hat der BGH gesagt, ja, das ist anwendbar. Ja, dieses Fernunterrichtsschutzgesetz ist anwendbar. Und wenn du Fernunterricht anbietest, und zu den Kriterien können wir gleich kommen, dann musst du dich zulassen. Und wenn du es nicht machst, also bei der ZFU zulassen, wenn du es nicht machst, dann ist dieser Vertrag unwirksam. Das ist schon ziemlicher Hammer gewesen. Und dann gab es noch einen zweiten Hammer. Am 2. Oktober diesen Jahres gab es noch ein zweites BGH-Urteil, was das Ganze nochmal verschärft hat. Und vieles ist noch gar nicht bewusst, was das alles bedeutet, und habe es noch nicht mitbekommen. Darüber können wir gleich sprechen. Ist auf jeden Fall nochmal deutlich anspruchsvoller geworden, als Online-Coach im Bereich Fernunterrichtsschutzgesetz rechtssicher unterwegs zu sein.
Okay, interessant. Gibt es jetzt die grundlegende große Unterschiede von dem BGH-2-Urteil zum BGH-1-Urteil? Also wir haben das ganze Thema schon mal aufgefasst. Jetzt hat sich natürlich wieder etwas verändert. Was müssen jetzt Coaches vor allem wissen, wenn sie Online-Coachings anbieten möchten?
Ja, genau. Also nach dem ersten BGH-Urteil hatte man oft sich gedacht, das wäre vielleicht ganz einfach, wenn man sagen würde, man zeichnet seine Live-Calls nicht mehr auf, ja, und macht ein bisschen mehr Live-Calls als Videokurse. Ja, und damit hat man dann quasi mehr Live-Anteile und weniger aufgezeichnete asynchrone Anteile. Und da fühlten sich manche schon recht sicher damit. Jetzt hat der BGH in seinem zweiten Urteil im Oktober aber gesagt, naja, ganz so einfach ist es nicht. In dem Fall, um den es da ging, war nämlich die Aufteilung bei knapp 90% Live-Calls und 10% Videokurse. Und obwohl die Aufteilung so extrem Richtung Live-Calls war, hat der BGH trotzdem gesagt, das ist Fernunterricht. Und da gab es einige Sachen, die der BGH bei der Gelegenheit auch noch mit beurteilt hatte. Da gab es einen lebenslangen Zugang zu einer Community, da gab es Erfolgsgarantien, Da gab es eine etwas merkwürdige Vertragsgestaltung, aus der nicht klar herauszulesen war, welche Calls werden denn jetzt aufgezeichnet, wie viele Calls gab es. Und da hat der BGH sich schon auch Zeit genommen und hat alle Unterlagen, also nicht nur die Verträge, sondern auch Leistungsbeschreibungen, Angebote, alles, was da war, hat er sich angeschaut und hat dann gesagt, so geht's halt nicht. Das ist Fernunterricht und dieser Vertrag ist nichtig.
Okay, jetzt für mich als Online-Coach oder für andere Online-Coaches. Ja. Ich will jetzt 100% rechtssicher mein Business starten, mein Online-Coaching anbieten. Ich habe so viel Mehrwert zu geben. Das will ich natürlich auch in Form von Online-Coaching anbieten. Ich will ja nicht vor Ort sein. Wie kann ich jetzt als Coach mein Angebot so platzieren, ohne jetzt vielleicht die Zulassung zu haben, um trotzdem damit zu starten?
Ja, also es wird immer schwieriger. Es ist jetzt eben nicht mehr mit so einfachen Bauerntricks und mit 0815 Verträgen getan, dass man sagt, wir zeichnen keine Live-Calls auf und wir haben jetzt ein bisschen mehr Live-Calls als Videokurse. Das funktioniert nicht, ja, weil der BGH jetzt genau auch schaut, wo ist denn eigentlich der Schwerpunkt der Leistung. Also er guckt nicht nur, wo ist mehr Zeit aufgewendet worden, also mehr Zeit an Live-Calls, sondern er sagt, was ist denn eigentlich der Schwerpunkt der Leistung? Wo ist denn das Wissen oder wo ist denn die Dienstleistung genau? Und in dem Fall war es nämlich jetzt bei dem zweiten BGH-Urteil auch so, dass er gemeint hat, naja, im Endeffekt wurden in den Live-Calls dann nur die Inhalte aus dem Videokurs wieder aufgewärmt, besprochen, wiederholt und es war auch thematisch miteinander verbunden. Also wir hatten quasi eine Brücke zwischen dem Videokurs und zwischen den Live-Calls thematisch. Ja, war auch so aufgebaut. Und das ist etwas, wo man sehr aufpassen muss. Also man muss eben schauen, dass wir keine Brücke, keine inhaltliche Verbindung haben zwischen Videokursen und Live-Calls. Idealerweise habe ich da eine Mauer dazwischen und sage, okay, ich habe hier einen Videokursbereich, das sind so allgemeine Hintergrundwissen, Informationen und ich habe meine Live-Calls. Und Live-Calls, da passiert die Magie, da ist die individuelle Betreuung, da ist die Beratung, da ist vielleicht sogar Done With You oder Done For You oder was auch immer, da ist richtige Dienstleistung. Kommen in die Live-Calls. Das heißt, wir müssen auch die Leute in die Live-Calls ziehen. Wir müssen die auch quasi ermutigen und motivieren, in die Live-Calls zu kommen. Die sollen verstehen, dass das eigentlich auch den Wert unserer Leistung ausmacht. Und wenn wir den Schwerpunkt quasi in die Live-Calls verschieben können und die losgelöst sind am Ende, dann haben wir schon viel gewonnen. Ja, okay. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, worauf man dann achten muss. Aber das Ganze muss auch vertraglich sauber dargelegt und aufgeschlüsselt sein. Der BGH sagt, was nicht im Vertrag klar geregelt ist, kann ich nicht zugunsten des Coaches annehmen. Der Coach kann noch so ein tolles Coaching dann machen. Er kann noch so viele Leistungen anbieten oder machen. Wenn sich das aus den Unterlagen nicht ergibt, dann bringt es überhaupt nichts.
Was muss ich jetzt dann, also wie muss so ein Vertrag aussehen? Was muss da oder wie muss der aufgebaut sein? Beispielsweise, ich nutze jetzt zum Beispiel Reseller-Anbieter wie Digistore, Copecard und so weiter. Ist das schon ausreichend oder muss ich da zusätzlich noch was machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es kommt da tatsächlich darauf an, ob du deine eigenen Vertragsunterlagen verwenden kannst. Bei manchen Resellern kannst du die hinterlegen. Wenn du vielleicht im einfachen Fall jetzt erstmal im direkten Austausch mit dem Kunden arbeitest, dann baust du und den Vertrag selber bauen kannst, dann baust du ihn eben so, dass er nicht unter das Fernunterrichtsschutzgesetz fällt. Das klingt natürlich erstmal ziemlich einfach und einfacher, als es ist. Ja, du musst eben gucken, dass der Schwerpunkt deiner Leistung in diesem Live-Anteil ist. Ja, du willst ja nämlich am Ende erreichen, dass du mehr zeitgleichen Austausch mit deinem Kunden hast und dass da in diesem zeitgleichen Austausch auch möglichst viel individuelle Tätigkeit, Beratung, Betreuung erfolgt und dieser auch möglichst losgelöst ist von dem Videokursinhalten, wenn du welche hast. Ja, also es darf eben nicht so sein, dass sich das mehr oder weniger wiederholt, was du in dem Videokursbereich hast. Du musst auf das Wording achten, das heißt, du musst die Begrifflichkeiten idealerweise auch so gestalten, dass das nicht nach einem Unterrichtsanbieter sich anhört, dass du nicht klingst wie eine Fernuni oder wie ein Lehrer oder ein Dozent, dass du nicht mit irgendwelchen Erfolgszertifikaten arbeitest oder Akademie für XY oder wir lernen, wir bringen dir bei und so weiter. Das sind ganz viele kleine Bausteine, auf die du achten musst. Und deswegen, also wir durchleuchten für unsere Coaches alles. Ne? Also wir gucken uns zum Beispiel ihre Verträge an, Leistungsbeschreibung, Angebote, aber auch ihre Sales Pages, ihre Ads, weil alles am Ende nach außen, was du kommunizierst, kann am Ende auch gegen dich verwendet werden. Ja? Also der Kunde kommt dann, ne, es kommt zum Streitfall, der Kunde sagt, das stand aber in der Werbung, stand es aber so drin, dass ich ausgebildet werde zu XY und am Ende bekomme ich dann ein Zeugnis. Das klingt ja halt auch schon wieder nach Unterricht. Da kannst du zwar im Vertrag dann wieder irgendwas anderes reinschreiben, aber wenn das nicht alles gleich geschaltet ist und alles angepasst ist, dann schießt du dir halt ein Eigentor. Ja? Das Beste ist, wenn man das tatsächlich dann mit Hilfe eines auf dem Bereich spezialisierten Anwalts machst, weil mit ein bisschen Halbwissen kommst du in dem Bereich nicht weiter.
Genau, also ich werde auf jeden Fall dich verlinken unterhalb von dem Video. Wer sich da wirklich sein Coaching, der vielleicht jetzt schon Coaching hat, durchleuchten lassen will, gerne mit Darius Kontakt aufnehmen und da einfach mal auch das Know-how verstehen, was dahinter steckt. Jetzt gehen wir einfach mal du hast die ganzen Modelle so angesprochen, jetzt gehen wir einfach mal Modell für Modell zu, also zum Beispiel einen reinen Online-Kurs, also einen reinen Videokurs. Dann so eine Mischung aus, ich würde mal sagen, Masterclass, Online-Kurs mit Live-Coaching und dann vielleicht sogar eine reine Community, wie zum Beispiel School und vielleicht ein reines Live-Coaching. Vielleicht können wir da einfach mal alles so durchleuchten, ja, sodass das einfach ein bisschen klarer wird.
Ja, genau. Ich finde es auch gut, ne, wenn wir das anhand von konkreten Beispielen mal besprechen, weil mit diesen abstrakten juristischen Begriffen ist es immer noch ein bisschen schwer, sich vorzustellen. Ja, also Wenn ich jetzt mal mit einem ganz einfachen Selbstlernelement anfange, also Selbstlerndienstleistung kann ja zum Beispiel ein Videokurs sein, ein reiner Videokurs, aber auch ein Buch. Ne? Sagen wir, du hast ein Buch und schickst ein Buch raus. Ja, dann ist es erstmal ein reines Selbstlernelement, auch ein Videokurs, reines Selbstlernelement, wo ich mich damit auseinandersetze für eine gewisse Zeit, 2, 5, 10 Stunden, mir das anschaue. Und wenn ich dann keine Interaktion, Rückfragemöglichkeiten habe und es quasi nur so ein abgeschlossener Videokursbereich ist, dann ist es kein Fernunterrichtsthema. Weil ich brauche für das Thema Fernunterricht, brauche ich auch eine Lernerfolgsüberwachung. Ja, also wir haben jetzt sehr viel drüber gesprochen, über Live-Anteile und wo ist der Schwerpunkt und wo habe ich mehr Zeit. Aber ein weiteres wesentliches Merkmal für Fernunterricht ist die Lernüberwachung. Ja, also die Lernerfolgskontrolle, so wie es im Gesetz steht. Und die wird sehr schnell angenommen. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit gebe, Rückfragen zu stellen. Angenommen, ich habe jetzt diesen Videokurs und ich ermögliche nur einmal pro Woche, dass der mir eine E-Mail schreibt oder in einer WhatsApp-Gruppe Fragen stellt zu diesen Inhalten, dann legt das Gericht auch schon als Lernerfolgskontrolle aus. Und dann sagen die, ja, das ist wieder Fernunterricht. Ja, und das ist so ein bisschen das Riskante. Ja, also vielleicht mal allgemein die Merkmale vom Fernunterricht. Du hast einmal die Entgeltlichkeit. Du zahlst für irgendwas, das werden wir immer haben. Du hast die strukturierte Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten. Strukturierte Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten ist quasi, wenn du irgendwie einen Lehrplan oder irgendeinen Plan hast, hast du zum Beispiel bei einem Videokurs, hast du es immer. Ne? Du hast ein Videokurs, Modul A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4. Das ist der Inhalt. Das heißt, es ist strukturiert. Das heißt, dann hast du schon zwei Voraussetzungen. Es ist überwiegend asynchron, das heißt zeitversetzt, räumlich versetzt. Also ein Videokurs ist ja nicht live. Ne? Also wir sitzen jetzt nicht gerade da und du zeigst mir gerade was, sondern ich abends oder frühs, wann ich Lust habe, gucke ich mir diesen Videokurs an, zeitversetzt. Also die dritte Voraussetzung wäre erfüllt. Und die vierte Voraussetzung, die uns entweder rettet beim Videokurs oder uns ins Verderben treibt, ist quasi diese Lernerfolgskontrolle. Ja, und wenn ich sage, der Videokurs ist geschlossen, ohne Rückfragemöglichkeiten, ohne dass der bei WhatsApp oder per E-Mail oder in irgendwelchen Calls noch Rückfragen stellen kann, dann würde zumindest diese Lernerfolgskontrolle wegfallen und dann wäre eine dieser vier Säulen für Fernunterricht wäre weg. Und dann wäre es in Ordnung, dann wäre es kein Fernunterricht. Ich muss eine von diesen vier Säulen, muss ich immer wegbekommen. Das heißt, da muss man eben aufpassen. Genau solche Kleinigkeiten. Und wenn es nur eine halbe Stunde WhatsApp-Support in der Woche wäre, kann dann halt nach hinten losgehen.
Und innerhalb von dem Videokurs selber, du sprichst von Lernkontrolle, es gibt ja auch so Quizzes und so viele Tools, was man anbieten kann in den auch Lernplattformen. Ist es auch schon Lernkontrolle, so ein Quiz, oder ist es noch alles easy?
Ja, also es kann durchaus, wenn du das stellst und es quasi den Lernfortschritt quasi trackt und überwacht, kann es dann dazu führen, ne? Und wenn das letztlich auch irgendwo eine Voraussetzung ist, dass ich mich dann weiterentwickeln kann in diesem Modul oder in den Modulen, dann kann das durchaus auch als Lernerfolgskontrolle ausgelegt werden. Muss da sehr aufpassen, ne? Also das sind alles sehr abstrakte Fälle, die am Ende jetzt von dem BGH noch nicht alle entschieden wurden, weil der BGH entscheidet immer zum konkreten Fall und schaut manchmal so ein bisschen links und rechts und gibt so manchmal so kleine Teaser, was vielleicht noch sein könnte, aber er regelt nicht alle Fälle. Das heißt, wir wissen es nicht. Ne? Wir wissen es nicht, wie das der BGH zum Beispiel entscheiden würde, aber wir wissen, dass der BGH sehr streng ist und dass er die Sachen sehr, sehr weit auslegt, auch was die Lernerfolgskontrolle angeht. Ja, und wenn das quasi so konzipiert ist und den Leuten das Gefühl geben soll, dass es ihren Lernfortschritt in irgendeiner Form mit überwachen soll, dann ist es letztlich auch egal, ob das ein Mensch macht oder ob das die Technik macht. Man könnte ja auch mit der KI irgendwas machen zum Beispiel. Ja? Aber wenn das letztlich darauf hinausläuft, dass ich den Lernerfolg in irgendeiner Form messen könnte, dann kann es durchaus sein, dass dann auch der BGH sagt, ja, ist so. Also man muss aktuell sehr aufpassen, weil es von Urteil zu Urteil sich beim BGH immer mehr verschärft.
Okay, das heißt dann, die Coaching-Programme am besten vielleicht ja alles nicht, vielleicht alles an einem packen, sondern vielleicht dann am Beispiel jetzt von einer Masterclass. Ich habe einen Videokurs, möchte zusätzlich noch mit meinen Kunden einen wöchentlichen Live-Call machen. Was muss ich dabei beachten?
Du musst aufpassen, wenn du es in einzelne Pakete packst. Was du grundsätzlich machen kannst, dass du sie nicht parallel schaltest. Wenn du sie parallel schaltest und sagst, ich teile einfach meine Leistung, Videokurs und meine Calls und was du sonst noch hast, teile ich in unterschiedliche Packages und führe die aber dann wieder zu so einer Gesamtleistung, die parallel läuft oder die quasi mehr oder weniger aufeinander aufbaut, dann ist es eine Umgehung des Fernunterrichtsschutzgesetzes und dann wird es insgesamt so behandelt, als ob es eine Leistung wäre. Also auch das ist nicht so einfach. Du müsstest das quasi losgelöst machen. Ja, du hast quasi erstmal deinen Videokursbereich, der isoliert zu betrachten ist. Der ist dann irgendwann mal rum. Dann hast du quasi irgendwie dein erstes Kursprogramm, das losgelöst ist. Und dann gibt es vielleicht noch eine Zusatzleistung. Aber möglichst darauf achten, dass die Sachen losgelöst und dann unabhängig voneinander sind. Sobald die zu sehr miteinander verwoben sind, dann werden die auch insgesamt dann letztlich auch als ein Ganzes betrachtet.
Genau, ich habe jetzt auch schon Coaches gesehen, die quasi bei Digistore zum Beispiel so ein Upsell im Bestellformular angeboten haben. Also das erste Produkt ist zum Beispiel der reine Videokurs und dann kann man noch mit dem Häkchen anklicken, so ein Live-Coaching oder Telegram-Support, habe ich schon gesehen. Das ist ja dann wieder auch quasi freigeschalten, oder?
Das ist kritisch, gell? Weil in dem Moment, wenn ich es gleichzeitig laufen lassen kann und es aufeinander mehr oder weniger aufbaut, habe ich damit nichts gewonnen. Ja, das ist das Risiko. Ich kann natürlich mehrere Leistungen gleichzeitig buchen, wenn die unabhängig voneinander sind. Wenn die aber eigentlich so konzipiert sind, dass sie miteinander verbunden sind und aufeinander aufbauen und quasi miteinander vernetzt sind, dann kann man durchaus auch sagen, naja, also was hat er gemacht? Er hat einfach seine Leistung genommen, die vorher in einer Gesamtleistung war und hat es einfach aufgeteilt, ja, um quasi seinen Videokurs und seine paar Live-Calls zu retten. Weil wahrscheinlich die Videokurse einen größeren Anteil hatten als die Live-Calls. Und dann sagt er, hier hast du einen Videokurs und da hast die Live-Calls, aber du kannst es auch zusammen bestellen und am Ende hast du es als eine Leistung. Das mit solchen, auch solchen Bauertricks, die können nicht mehr so einfach funktionieren. Also solche Fälle gab es jetzt auch noch nicht beim BGH, aber auch da kann ich mir sehr gut vorstellen. Und so ist es auch im Gesetz geregelt, dass irgendwelche Umgehungsversuche dann letztlich auch unwirksam werden.
Okay. Aber wie könnte ich jetzt am besten machen, dass ich zum Beispiel jetzt zusätzlich in meinem Kurs noch ein Gruppencoaching anbiete, einfach um den Support zu leisten, auf Fragen zu beantworten, die vielleicht jetzt nicht 1:1 auf den Kursinhalt abzielen, aber einfach halt so individuelle Fragen. Zum Beispiel, einer bucht jetzt einen Meta-Ads-Kurs, hat aber dann noch Fragen, wie er zum Beispiel seine Meta-Ads zum Laufen bekommt oder welche KPIs er jetzt überwachen soll oder verbessern soll und ich quasi ihm die Infos gebe. Was muss ich da beachten?
Ja, genau. Das ist jetzt die spannende Frage. Bezieht sich dann diese Zusatzleistung letztlich nur auf den Videokurs, ne, und dass du quasi nur die Sachen, die im Videokurs enthalten sind, nochmal besprichst und dazu Rückfragen ermöglichst, dann haben wir quasi dieses künstliche Auseinanderfallen. Ja, oder es ist quasi im Schwerpunkt eine andere Leistung. Es ist eine andere Leistung, wo es dann um andere Themen geht, vielleicht auch um mehr individuelle Betreuung, um dann with you, dann for you und so weiter, wo es eben nicht nur darum geht, die Inhalte des Videokurses nochmal wiederzugeben und zu erklären. Also genau das, was auch der BGH dann gesagt hat, wenn es in den Calls eigentlich nur dann darum geht, die Sachen nochmal zu erklären, die in den Videokursinhalten waren, dann ist der Schwerpunkt der Leistung halt letztlich schon im Videokurs gewesen und du erklärst jetzt halt nur nochmal das, was du schon auf andere Art und Weise vermittelt hast und der hat es eigentlich verstanden. Ja. Das heißt, man muss schon schauen, dass dann irgendwie eine Differenzierung erfolgt, also anderes Element reinkommt in deine Live-Calls, andere Bezeichnungen, andere Schwerpunkte deiner Leistung als in dem ursprünglichen Videokurs. Also vergleichst halt, was ist im Videokurs und was kann ich in Live-Calls machen. Und ein paar Sachen können sich schon decken und auf ein paar Sachen kannst du dich schon beziehen in deinen Live-Calls. Solltest dann aber eben darauf achten, dass im Wesentlichen du da was anderes anbietest oder was zusätzlich, was darüber hinausgeht, was auch anders klingt. Und dann hast du schon bessere Karten. Dann kann das funktionieren. Aber es ist aktuell schon auch ein gewisser Eiertanz. Ne? Also man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass es als Coach nicht so easy ist, ja, dass man macht da ein bisschen was und da ein bisschen was. Da muss man schon sehr genau arbeiten. Und ich verstehe auch jeden, der dann sagt, ist mir ein bisschen zu heiß, ich will vielleicht doch über eine Zulassung nachdenken, für den es halt Sinn macht. Ja? Und dann kann man auch eben so eine Zulassung in Betracht ziehen, wenn man das möchte. Ansonsten muss man halt wirklich sein Programm einmal komplett von links nach rechts mal vom Experten prüfen und überarbeiten lassen.
Okay, also vielleicht zusammengefasst, ob ich es auch richtig jetzt wiedergeben kann. Ich habe zum Beispiel einen Online-Kurs, der heißt Lernen mit Michael. Und dann habe ich zusätzlich auch ein Coaching, das dann Skalieren mit Michael heißt. Dann wäre das ja unterschiedliche Produkte. Einer ist ein Online-Kurs, ich lerne was von Michael. Und beim Live-Coaching kann ich mit ihm gemeinsam skalieren. So könnte man das Beispiel.
Genau. Und wenn es, genau, sehr guter Punkt, wenn du es dann thematisch genauso auch aufgreifst und genauso auch machst, ja, und mit den Leuten dann in den Calls quasi ihre aktuellen Herausforderungen angehst zum Skalieren, ja, und diese Sachen mit denen angehst und das sich quasi im Wesentlichen dann auch unterscheidet, auch von den Inhalten, so ein bisschen aus dem Videokurs und mehr auf die einzelnen Bedürfnisse eingeht und auf die aktuelle Situation, und das auch entsprechend beschreibst, in den Verträgen, in der Leistungsbeschreibung, in der Werbung und so weiter, dann kannst du es machen, genau. Also das ist möglich. Und dann kannst du es im Prinzip auch als eine Gesamtleistung anbieten oder du kannst es als zwei einzelne Leistungen, je nachdem, wie du es vom Verkaufsvorgang eben anbieten möchtest.
Okay, perfekt. Und jetzt bei dem Themenmodell ein reines 1-zu-1-Coaching. Was muss man da beachten?
Ja, also wenn du ein reines 1-zu-1-Coaching hast und je nachdem, ob du jetzt im Hintergrund quasi noch einen Videokurs hast oder irgendwelche aufgezeichneten Elemente, Workbooks, E-Books, alle Sachen, die aufgezeichnet sind, sei es jetzt als Video oder als Dokumente oder als irgendwelche Voice-Files, also alles, was ich mir zeitversetzt irgendwie anschauen kann, gilt zu den zeitversetzten Elementen. Und wenn der Anteil der zeitversetzten Elemente größer ist als mein Live-Anteil, habe ich ein Problem. Ja, weil dann bin ich quasi eher im Fernunterricht drin. Deswegen muss ich darauf achten, dass eben der Anteil des Lives größer ist, dass mein Live auch nicht aufgezeichnet wird. Ja, weil in dem Moment, wenn ich meine Live-Calls aufzeichne, habe ich das Problem, dass es auch wieder zu den zeitversetzten Elementen rüberfällt. Und ich muss auch gucken, dass der Schwerpunkt bei meinen Live-Calls auch in den Live-Calls inhaltlich liegt. Das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, die Leistung muss da passieren. Also da ja, skalieren mit Michael, das muss da passieren. Da müsste die Magie ablaufen. Das ist das, wieso die Leute das ganze Ding dann auch buchen, wenn es ums 1-zu-1-Coaching geht. Die Leute müssen verstehen und auch das Gefühl haben, ja, die Live-Calls waren eigentlich das mit Abstand das Wichtigste und Beste daran. Da war vielleicht sogar ein Videokurs und der war vielleicht ganz nett noch nebenbei oder gab es vielleicht sogar noch ein paar andere Inhalte. Aber wieso ich das gebucht habe und was ich bekommen habe und was mich weitergebracht hat, waren wirklich die Live-Calls. Und das musst du schaffen. Diesen Transfer, den musst du hinbekommen.
Genau. Und jetzt noch das letzte Modell, würde ich was sagen, so Communities, also Viny School Communities zum Beispiel sind gerade in aller Munde. Was ist es da wieder zu beachten?
Ja, Communities, da kommt es natürlich darauf an, wie du die entsprechend aufbaust und welche Inhalte die haben. Ja, bei Communities, wenn du quasi dort mit drin bist und in diesen Communities als Coach dein Wissen teilst, dann teilst du das ja in der Regel nicht live. Ja, sondern du lädst es in die Community rein. Da gibt es ein Video, da gibt es irgendwie eine Nachricht. Hey Leute, ich habe heute das und das für euch, schaut euch das mal an. In dem Moment, wenn du das so machst, ist es zeitversetzt. Und im Endeffekt bist du da sehr schnell in dem Bereich, dass das quasi auch alle Voraussetzungen des Fernunterrichts erfüllt, weil die Communities, die ich kenne, bieten in der Regel auch die Möglichkeit an, dass ich Rückfragen stelle. Ja, also es gibt dann entweder den Coach oder irgendeinen anderen vom Coach ausgesuchten Mitarbeiter, an die man Rückfragen stellen kann. Und das heißt, du hast dann die Möglichkeit, Lernerfolg abzuchecken. Ja, also hast die Lernerfolgskontrolle. Du vermittelst Wissen und Fähigkeiten strukturiert über diese Community. Und das Ganze erfolgt dann auch noch überwiegend zeitversetzt. Also sehr, sehr gefährlich, die Communities. Wenn, dann musst du darauf achten, dass du eben dann den Support, das klingt hart, ja, aus Kundensicht und aus unternehmerischer Sicht, dass du diesen Support, diese Feedback- und Austauschmöglichkeiten rausnimmst. Wenn du es nicht rausnimmst, hast du im Endeffekt, hast du alle Elemente für den Fernunterricht erfüllt. Und dann werden diese Communities, Verträge, wenn das isolierte Leistungen sind, wenn die letztlich nichtig und man könnte das Geld zurückverlangen.
Okay. Jetzt sagen wir einfach mal, mir ist das alles ein bisschen zu heiß. Ich will jetzt von Anfang an eine Zulassung holen. Wie ist es mit der Zulassung? Was muss man dabei achten? Und ist es überhaupt so einfach, so eine Zulassung zu bekommen?
Ja. Also eine sehr wichtige Überlegung, die man am Anfang oder auch jetzt, wenn man Coach ist, sich stellen sollte. Gerade auch im Hinblick auf diese BGH-Entscheidung und auf die aktuelle Rechtslage. Also es ist sicherlich nicht einfach. Ja, man weiß, es sind jetzt aktuell vielleicht 5.000 Kurse zugelassen. Nach Schätzungen müsste es aber irgendwie knapp 1 Million an Kursen aktuell auf dem deutschen Markt geben. Das heißt, wir haben 99% der Kurse, die sich eigentlich wohl auch zulassen müssten, sind nicht zugelassen. Nur 1% hat es gemacht. Und darunter sind auch sehr viele Kursanbieter, die sich problemlos leisten können, für die das auch überhaupt kein Thema wäre, das zu machen, die es aber trotzdem nicht machen. Aus verschiedenen Gründen. Ja, also so eine Zulassung bei der ZFU, das ist die zuständige Stelle, die das Ganze prüft, wo du das dann machen kannst, die prüft das sehr didaktisch, schulisch. Also es war ja ursprünglich und es ist immer noch so, dass man quasi Schulungsanbieter damit prüfen möchte. Das heißt, die haben einfach eine Perspektive darauf, wie als ob du quasi ein Bildungsträger oder eine Fernuni bist oder sowas. Jetzt sind die wenigsten Coaches mit ihren Programmen wie eine Fernuni oder wie ein Bildungsträger aufgestellt, sondern da geht es einfach direkt raus und ich vermittle halt Wissen und Fähigkeiten, aber auch Mindset und gebe Tipps und so weiter. Ne? Und das ist so eine Mischpoke, ne? So irgendwie von allem ein bisschen. Aber die ZFU, diese Zulassungsstelle, die möchte das schon sehr strukturiert haben. Ne? Die wollen sehen, was ist denn dein didaktischer Ansatz? Was ist denn deine Zielgruppe? Ja, also du kannst nicht sagen, ich mache das für alle und jeden, jeder, der es möchte, sondern sagen, nee, meine Zielgruppe, mein Zielavatar ist jetzt die und die Person, ist diese Zielgruppe. Ich möchte denen zeigen, wie sie sich in dem Bereich zum Beispiel selbstständig machen können, im Alter von 30 bis 55 und mit dem und dem Hintergrund. Also du musst denen schon das Gefühl geben, dass du da sehr genau weißt, was du machst. Dann musst du denen auch genau zeigen, wie du das Ziel, also muss ein Ziel definieren, was die dann auch erreichen sollen am Ende. Ja, also am Ende sollen die können, wie man eine Webseite baut zum Beispiel, ne, Webseitenersteller. Dann sollst du genau erklären, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Mit welchen Methoden, mit welchen Inhalten didaktisch, methodisch, was da dahinter steckt, was so ein bisschen auch dein Background ist, wieso du das überhaupt kannst. Ja, also warum kannst du das? Meinst du das zu können? Oder hast du das jetzt übers Wochenende dir gedacht, dass du es kannst? Das prüfen die alles ab. Ja? Und die schauen, ist das von den Unterlagen her, die du dann einreichst, von deinem Konzept her, von Verträgen, von der Werbung und so weiter, von allen möglichen Sachen. Ist das letztlich geeignet, dieses Ziel zu erreichen? Sind da die notwendigen Standards eingehalten? Dann prüft das jemand, dann kommt dann nochmal ein zusätzlicher Sachverständiger, der prüft das auch nochmal. Und wenn dann irgendwas unklar ist oder Rückfragen bestehen, dann werden die quasi gestellt. Und wenn du dann mehrfach nicht vernünftig darauf antwortest, dann wird die Zulassung halt verweigert. Ja, also ich sag mal, mit einem Anwalt in dem Bereich stehen die Chancen auf jeden Fall deutlich besser, das zu schaffen. Aber es ist kein Selbstläufer. Ne? Also man muss sich da schon ein bisschen hinsetzen und dann ein bisschen Hirnschmalz drauf verwenden. Aber es kann halt in manchen Bereichen kann es wirklich Sinn machen. Wenn du sagst, ich habe ein Produkt, eine Dienstleistung, die nicht so sehr von irgendwelchen Entwicklungen abhängig ist. Also wenn du jetzt, sag mal, wo jetzt eine ZFU-Zulassung keinen Sinn machen würde, wenn du sagst, du willst jetzt zu ChatGPT 5.1 willst einen Kurs anbieten. Und dann willst du bei der ZFU zulassen. Und dann lässt du das bei der ZFU zu und es dauert irgendwie 6 Monate, bis dieser Kurs bei der ZFU zugelassen ist. Dann fängst du irgendwie ein halben Jahr mit dem Kurs zu ChatGPT 5.1 an. In einem halben Jahr gibt es aber ChatGPT 5.2 oder 6 oder keine Ahnung. Dann hast du zwar eine ZFU-Zulassung, aber die bringt dir dann halt nichts mehr. Ja, dann kannst du nochmal sagen, Leute, ich würde gerne nochmal ein bisschen meinen Kurs ändern. Ich will dann auf 5.2 oder 6 gehen und so weiter. Muss wieder dann quasi beantragen, dauert dann wieder eine gewisse Zeit. Deswegen, ja, es ist zu überlegen, ob das für dich Sinn macht, für dein Produkt. Wenn du aber sagst, ich habe ein recht statisches Produkt, was sich wiederholt, ja, was eigentlich immer gleich ist, was nicht so von technischen Sachen abhängt, das heißt jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Ernährungsberater oder irgendwas oder irgendwelche Dinge, Sachverständigen für Immobilien oder Kfz. Ja, das sind so Sachen, die sind jetzt nicht so von ständigen technischen Entwicklungen betroffen. Da kann es durchaus vielleicht auch Sinn machen, ne, zu sagen, okay, das ist alles schon sehr verkopft, das Ganze. Dann macht mir das auch nichts aus, wenn ich das auch noch bei der ZFU zulasse. Kann man dann machen.
Über welche Preise reden wir da für die Zulassung? Oder kann man das pauschal nicht sagen?
Na doch, also bei der Zulassung bist du, die Gebühren bei der Zulassungsstelle sind für das normale Zulassungsverfahren sind 150% deines Kurspreises. Also wenn du einen Kurs jetzt für 10.000 anbietest, dann werden es im normalen Verfahren 15.000. Und im beschleunigten Verfahren, also so eine vorläufige, wenn du sagst, ich muss jetzt aber gleich loslegen und ich brauche jetzt gleich eine vorläufige, dann bist du bei 200%. Das wären dann halt bei 10.000 Kursgebühren, wärst du bei 20.000 Euro. Ich sage, es gibt halt ein paar Vorteile, die du auch mit der Zulassung hast. Also bist du zum Beispiel mehrwertsteuerbefreit. Das kann durchaus sein, dass es für manche Kunden, wenn die keine Mehrwertsteuer zahlen müssten, letztlich ein finanzieller Vorteil ist, weil sich die 19% Mehrwertsteuer sparen. Ja, du hast halt, sag ich mal, eine Rechtssicherheit, dass dich halt nicht irgendwelche fiesen Anwälte dann irgendwie anschreiben und die Kursgebühr wieder zurückfordern. Hast auch, sagen wir mal, marketingtechnisch möglicherweise Vorteil, ja, wo du sagst, wir sind zugelassen, unser Ding ist hier geprüft, staatlich geprüft, ja, von der Zulassungsstelle, hier haben wir einen Stempel da drauf, das kann schon ein Vorteil sein, also man muss das gut abwägen, wenn man jetzt Coach ist, was mache ich, ja, also gar nichts machen ist, glaube ich, für die meisten eher die falsche Lösung, man muss halt auch vielleicht mit dem Anwalt mal durchspielen. Was ist für mich eigentlich die beste Lösung? Was passt zu mir? Was ist realistisch? Will ich mein Kursprogramm anpacken und anpassen? Oder will ich es anpacken und für die ZFU quasi vorbereiten? Also in beiden Fällen muss ich was ändern. Ja, weil auch für die ZFU-Zulassung muss ich was ändern, damit ich quasi unter dieses schulische mehr falle. Oder wenn ich genau das Gegenteil haben will, dann muss ich es eben auch mehr in die andere Richtung entwickeln. Also beides ist letztlich mit eine Veränderung verbunden. Die Frage ist, was ist dein Ziel? Was möchtest du halt erreichen?
Genau. Also sage ich auch immer zu meinen Kunden, was möchtest du überhaupt anbieten? Möchtest du nur einen Videokurs anbieten? Möchtest du vielleicht auch Kundenkontakt haben? Und dann baust du quasi so dein Produkt, dein Angebot. Und dann geht der nächste Step, okay, was muss ich jetzt beachten? Wie muss ich das aufbauen? Also da würde ich immer Step by Step vorgehen, was ich überhaupt selber möchte. Ich würde jetzt nicht in Coaching anbieten, weil jetzt ein anderer Coach auch Coaching anbietet. Ich will schauen, hey, habe ich vielleicht nur Lust auf Videokurse, dann mache ich nur Videokurse. Und dann schaue ich, okay, jetzt zusätzlich zu den ganzen Bestimmungen, wie muss der Videokurs aufgebaut sein? Und dann, so ist der Step, würde ich mal sagen. Genau.
Ja.
Wie sieht das für Coaches im Ausland aus? Zum Beispiel, die jetzt nicht in Deutschland gemeldet sind, ausgewandert sind und vielleicht auch von Bali aus jetzt ihr Coaching machen.
Ja. Ja, für die, wenn sie in Deutschland Kunden haben, und insbesondere deutsche Verbraucher Kunden haben, ist es unproblematisch. Das Fern-USG greift dann auch. Ja, du kannst dann auch quasi keine Rechtswahl oder Gerichtsstandsvereinbarung mit diesen Verbrauchern treffen. Dann wird der besondere oder ausschließliche Gerichtsstand, also gibt es so eine Regelung, 26 Fern-USG, die dann eben besagt, dass Gerichtsstand ist hier in Deutschland am Sitz des Teilnehmers. Der kann dann hier klagen. Und dann ist das Fernunterrichtsschutzgesetz eben auch anwendbar. Das würde halt für dich bedeuten, als Coach, dass dein Vertrag halt nichtig ist und du den Kunden halt auch nicht zur Zahlung bewegen kannst. Ja, bei Verbrauchern ist es, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Du kannst bei Unternehmern, kann man durchaus Regelungen treffen. Die müssen aber wirksam sein, also von Unternehmer zu Unternehmer. Wirksame Gerichtsstands- und Rechtswahlvereinbarungen in den Verträgen, so dass quasi das Fernunterrichtsschutzgesetz dann nicht zur Anwendung kommt. Ja, ich sehe da oft viele Fehler in diesen Vertragsregelungen, auch was diese Gerichtsstands- und Rechtswahlthematiken angeht. Ganz so einfach ist es eben dann nicht, da kommt es eben auch drauf an. Und wenn die nicht rechtsgültig sind, dann kannst du da am Ende nichts machen. Ja, das Problem ist auch für dich, du willst ja den Kunden zu einer Zahlung bewegen. Ja, und wenn der Kunde aber beim Anwalt ist und der Anwalt sagt, der Vertrag ist nichtig, dann kannst du natürlich gucken, ob du den Kunden in Bali verklagst oder irgendwas. Ja, aber das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ne? Also dementsprechend sollte das Ziel eher sein, das Ganze rechtssicher zu machen. Also entweder das Coaching so aufzustellen, dass es nicht unter das Fern-USG fällt, oder wenn es sich nicht vermeiden lässt, oder du willst durchaus in Kauf nehmen möchtest, dann eben mit der ZFU-Zulassung. Eins von beiden solltest du wählen. Und dann ist das andere eigentlich auch gar nicht mal so das große Thema. Dann klagst du auch gerne in Deutschland, weil dann hast du auch einen Anspruch darauf und sagst dir hier, Kollege, wir klagen in Deutschland, wenn du nicht zahlst, tut mir leid, dann müssen wir hier vor Gericht gehen, dann möchte ich auch mehr Geld einklagen.
Okay, jetzt hast du natürlich auch viel mit Verbrauchern zu tun, die sich bei dir melden, natürlich auch bedingt durch jetzt die ganzen Werbung von Anwälten, die jetzt natürlich da auch ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben, ja, oder dein Coaching zurück. Was sagst du den Verbrauchern oder wie gehst du mit denen vor?
Ja, also bei Verbrauchern gucke ich immer erstmal, was sind das jetzt überhaupt für welche? Ja, also da ich eben auch überwiegend Coaches vertrete, nehme ich jetzt nicht jeden Verbraucher an. Ich frage den immer, was hat denn beim Coaching nicht gepasst? War das Coaching gut oder war das Coaching schlecht? Und wenn die mir sagen, das Coaching war eigentlich gut und ich war zufrieden und ich habe gute Erfolge erzielt, aber ich habe gehört, da gibt es irgendwie eine Lücke und ich würde gerne das Geld zurückfordern, dann frage ich sie halt, also warum? Ja, also ich verstehe, dass da eine Lücke ist, aber wenn ich eine Leistung erhalten habe und ich mit der Leistung zufrieden war und die mich auch weitergebracht haben, dann sage ich, macht keinen Sinn. Also kann man machen, aber wir machen das nicht. Dann lehne ich die eher ab und dann gebe ich ihnen auch noch den Hinweis, wenn man Leistungen erhalten hat und ich einen Mehrwert habe, dann kann es durchaus sein, dass ich dann dafür Wertersatz leisten muss. Also selbst wenn der Vertrag unwirksam ist, kann es sein, dass man trotzdem dann Wertersatz leisten muss für das, was man erhalten hat, wenn man nachweislich quasi was damit erzielt hat. Wenn man, keine Ahnung, man 100.000 Euro Umsatz gemacht hat und man gibt da vielleicht sogar ein Testimonial oder irgendwie eine Rezension ab und sagt, ich habe so und so viel mit diesem Coaching gemacht und zwei Wochen später rennt man zum Anwalt und sagt, ich will aber die Coaching-Gebühr, weil es hat mir nichts gebracht, dann schießt man sich da eher ein Eigentor. Das wird nicht funktionieren. Aber angenommen, das ist ein Kunde und das Coaching, was er da gebucht hat, das war alles andere als in Ordnung. Er wurde da wirklich über den Tisch gezogen, hat einen Riesenbetrag gezahlt. Ja, ich erlebe da manchmal hohe sechsstellige Beträge und keine Leistung oder so gut wie gar keine Leistung. Dann prüfen wir das natürlich, ja, und wenn die Voraussetzungen dann erfüllt sind, dann unterstützen wir denen dann auch quasi das Geld zurückzubekommen.
Okay, genau, also ja, ich appelliere einfach an die Coaches, biete jetzt ein geiles Coaching an, dann kommen auch weniger auf die Idee, jetzt da irgendwas zurückzuholen. Natürlich gibt es immer wieder die, die sagen, hey, ich will mir jetzt eigentlich ein neues Auto kaufen, ich könnte jetzt eigentlich die 2.000 doch mal gebrauchen.
Ja.
Da war doch mal was mit dem Coaching. Also das ist natürlich auch immer so moralische Geschichte.
Ja, genau.
Alright, ich glaube, wir haben so ziemlich viel und eigentlich was jetzt der neueste Stand ist, alles abgedeckt. Hast du noch irgendwie, was wir vergessen haben oder irgendwie Learnings mit deinen Kontakten aus Kunden? Und
ja, also ein wichtiger Punkt ist vielleicht noch, dass der Normenkontrollrat, das ist ein Gremium, was die Bundesregierung berät, vor knapp 2 Wochen die Empfehlung gegeben hat, dass sie das Fern-USG gerne aufheben würden. Ja, also die haben, und das ist so ein Gremium, was die Bundesregierung bei Gesetzgebungsverfahren, insbesondere jetzt bei diesem Bürokratie-Entlastungsgesetz unterstützen, ja, also die wollen die Bürokratie in Deutschland abbauen, haben wir einfach viel zu viel davon, ja, das wissen wir alle. Und da haben die eben gesagt, dieses Fern-USG-Ding, das ist aus den 70er Jahren völlig veraltet, geht an der Realität vorbei und 99% sind sowieso nicht zugelassen. Und wenn die 99%, also 1 Million Kurse, wenn die jetzt auf einmal losrennen würden und alle wollen jetzt irgendwie eine Zulassung bekommen, wie sollen das die 30 Mitarbeiter bei der ZFU, wie sollen die das schaffen, wenn die jetzt schon 3 bis 6 Monate brauchen für die paar tausend Kurse, die in den letzten Jahren zugelassen wurden. Deswegen klare Empfehlung, dass die das Fern-USG aufheben wollen. Das kann aber dauern. Also bis jetzt so ein Gesetz aufgehoben wird, das wird ja auch nicht einfach so verbrannt und dann ist es weg, sondern die müssen dann schon auch gucken, welche der Vorschriften, die da drin sind, wollen wir wo platzieren. Ja, es gibt ja durchaus dann Regelungen im Fern-USG, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Fern-USG zugelassenen Kurs habe bei der ZFU, dann muss in dem Vertrag ein Widerrufsrecht drinstehen und zwar nicht nur für Verbraucher, sondern auch für Unternehmer. Das heißt, ich muss ein 2-wöchiges Widerrufsrecht haben. Dieses Widerrufsrecht wird dann wahrscheinlich, wenn das Fern-USG-Gesetz aufgehoben wird, wird dann vielleicht irgendwo ins BGB übernommen. Oder was es zum Beispiel auch gibt, im Fern-USG-Gesetz, wenn ich einen zugelassenen Kurs habe, dass meine Vertragslaufzeit maximal nur 6 Monate als Mindestlaufzeit sein kann. Ich kann nicht mehr 12-Monats-Verträge machen. Das ist vielleicht auch wieder nochmal eine Überlegung für Coaching-Anbieter. Ist die ZFU-Zulassung was für mich oder ist es nicht? Ja, also weil viele haben ja 12-Monats-Verträge auch. Das geht gar nicht über die ZFU. Das heißt, du hast dann 6 Monate und wenn der Kunde nicht kündigt, darf sich danach nur um 3 Monate quasi verlängern. Und das ist ein bisschen für den einen oder anderen schwierig. Also das ist so eine Entwicklung gerade. Da muss man schauen, was jetzt mit diesem Fern-USG passiert. Das wird aber nicht in den nächsten Wochen oder Monaten wahrscheinlich passieren. Ja, man kennt ja die Geschwindigkeit von unserer Regierung beziehungsweise vom Bundestag, bis die mal ein Gesetz dann irgendwie überarbeiten. Die haben sich das lange vorgenommen, auch jetzt im Koalitionsvertrag das Fern-USG zu überarbeiten. Bisher ist da noch nichts passiert. Aber vielleicht gibt es eine schöne Überraschung 2026.
Ja, gute Neuigkeiten auf jeden Fall. Genau, also ja, Online-Education ist ein wachsender Markt, da wird es noch das eine oder andere auf jeden Fall angepasst werden. Nicht verstecken jetzt vor den ganzen Gesetzen, es ist einfach ein Business, es ist, wie wenn du es eine Immobilie kaufst, musst du dich auseinandersetzen mit den ganzen Regeln und Bestimmungen. Also ja, nicht jetzt irgendwie, wenn du ein Coaching starten möchtest, jetzt nicht irgendwie, oh nee, da 1000 Sachen, baust einfach Schritt für Schritt auf, wenn du irgendwie an deine Grenzen kommst, buch dir dann einen Call mit Darius, schau das ganze Coaching an und dann kannst du starten und dann auch wirklich anderen Leuten weiterhelfen. Und im Gegenzug auch Geld verdienen. Genau.
Ja.
Ich glaube, so können wir das auch stehen lassen. Hat mich auf jeden Fall gefreut, Darius, deine Insights zu bekommen, vor allem zu dem neuen Gesetz. Also ich verlinke dich unterhalb von dem Video. Könnt gerne in Kontakt aufnehmen mit Darius. Er berät euch auch gerne. Und ja, ciao, ciao. Macht's jetzt gut. Danke, Darius.
Dankeschön. Macht's gut.
Das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das würde mir sehr helfen, mehr Menschen in die finanzielle und örtliche Freiheit zu begleiten. Solltest du mehr Infos zu mir, zu meinem kostenlosen Training, zu meinem Buch oder zu meiner Masterclass benötigen, schau gerne in die Shownotes. Da findest du alle wichtigen Infos. Gerne kannst du mir auch auf Instagram eine Nachricht schreiben. Ansonsten viele Grüße und bis zum nächsten Mal.